Jesus geboren von der Jungfrau Maria. Und ich weiß, dass das hin und her als das Musterbeispiel gilt, wie schwierig der christliche Glaube doch sei. Und wie das heute für den modernen Menschen nicht mehr möglich sei. Rudolf Bultmann hat sein Programm der Bibelkritik ja hauptsächlich mit dem begründet, dass das heute nicht mehr möglich sei, für einen modernen Menschen nachzuvollziehen. Er hat das ja auch so ausgedrückt, man könne nicht elektrisches Licht benutzen und die Wiederkunft Jesu glauben. Das ist auch schon längst überholt. Aber die Bibelkritik hat von daher ihre Kraft bekommen. Ich war ein Kind, ich weiß nicht mehr wie alt, ging gerade ins Gymnasium, vielleicht so 11, 12. Ich wusste noch nichts von Gut und Böse. Und habe miterlebt, wie zwei meiner Brüder, mein juristischer Bruder und mein volkswirtschaftlicher Bruder später, aber die waren vielleicht damals 14 oder 15 Jahre, sich tüchtig in die Wolle gekommen sind. Sie kamen vom Weihnachtsoratorium, das der Schulchor aufgeführt hat, und haben da irgendwie einen Streit gehabt. Ich erinnere mich noch so dunkel dran über eine Ansprache, die dann gehalten wurde. Und da ging es also auch um die Frage, ob man das heute noch den Menschen zumuten kann, so ein Thema überhaupt anzuschneiden. Und ob das nicht besser aus dem Glaubensbekenntnis getilgt werden muss. Ich war Vikar, erzähle immer gern die Geschichte, wurde lieb eingeladen zu Pfarrleuten. Die liebe Pfarrfrau hat 6 Kinder gehabt und sie war rührend, auch noch mich an den Tisch herzubitten. Und dann kam also auch in der Weihnachtszeit das Gespräch auf den Glauben. Und es waren Pfarrleute, die auch wieder sehr offen waren für die Bibelkritik, und die Pfarrfrau hat dann so originell gesagt, und ich vergesse das nie, also früher hat man ja so Sachen noch geglaubt, aber wir sind ja in der Zwischenzeit aufgeklärt, wir wissen, dass es so etwas nicht gibt. Es ist ja immer besser, man schweigt, besonders wenn man Gast ist, aber in der Zwischenzeit ist mir klar geworden, dass eigentlich seit Adam und Eva Mann und Frau wissen, wo die Babys herkommen. Das ist kein neues Problem. Und nicht erst Oswald Kolle und ähnliche Volksaufklärer haben der Welt mitgeteilt, wie das geht in der Geschlechtlichkeit. Deshalb eigentlich die Frage, warum steht überhaupt so etwas in unserem christlichen Glauben drin? Hat das eine Bedeutung? Viele versuchen sich dadurch irgendwo des Problems zu entledigen, dass sie sagen, ich brauche das nicht. Gott kann auch durch eine ganz normale Zeugung seinen Retter senden. Wissen Sie, manchmal ist das so naiv, wenn wir sagen, was wir Gott zutrauen und was Gott könnte. Bloß was ist das Stirnrunzeln der Weltweisen, wenn Gott handelt? Und die Kritik an dem, was Gott getan hat, die ist ja so groß. Was hat denn Gott jetzt einfach getan? Was ist geschehen? Und warum sagen wir dann, wir trauen es Gott zu? Welcher Grund ist denn da? Meine Frau hat es heute noch beim Essen auf einen ganz einfachen Nenner gebracht, wie ich kurz andeute und sage, darüber möchte ich heute Abend reden, sagte sie. Ja, sag's doch selber. Komm doch her, so nette, komm doch her. Sie sagte, das Wunder des menschlichen Lebens aus Eizelle und Samenfaden ist so gewaltig groß, das ist überhaupt kein Problem, ob Gott es auch ohne einen Teil tun kann. Und ich muss auch sagen, seitdem ich eigene Kinder habe oder Enkel, verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von ihnen das Wunder der Menschwerdung überhaupt begreift. Wie das Gott tut. Und wenn man überhaupt an die Schöpfung denkt, wo Gott das Leben geschaffen hat aus dem Nichts. Und dann möchte ich mit Gott zu Gericht sitzen und sagen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Es muss doch einen Grund gehabt haben, dass Gott ausgerechnet diesen Weg wählt. Und darum möchte ich als Vorbemerkung, bevor wir den Text dann lesen, noch sagen, natürlich distanzieren wir uns von einer kirchlichen Tradition, die ganz besonders in der mittelalterlichen Kirche gang und gäbe war, nämlich, dass man gesagt hat, die Geschlechtlichkeit ist übel und schlecht. Da hat der liebe Gott was Schlechtes gemacht. Nicht? Das ist ihm aus Versehen passiert, als er Mann und Frau geschaffen hat. Das steht aber nicht in der Bibel, denn die Bibel ist ja eine gute Schöpfung. Und wir dürfen auch unbekümmert und unbefangen uns als Mann und Frau sehen und die guten Dinge in der Ordnung Gottes aus der Hand Gottes ergreifen. Obwohl ich unheimlich dankbar bin, dass am Sonntag auch durch dieses Wort ungeheuer viel seelsorgerlich ins Rollen kam zum Thema Unzucht. Aber dass wir einfach sehen, das liegt so nah dabei, das Ja zur guten Schöpfung Gottes und das Nein zu dem, was uns nicht glücklich macht und was uns nur bindet und lähmt. Und da kam es dann so, dass man sagt, die Ehelosigkeit ist ein höherer Stand, also ein reinerer Stand. Und dann etwa dachte, es ist Jesus nicht entstanden aus dieser unzüchtigen Begegnung. Das ist ein völlig bibelfremder Gedanke. Das mag aus irgendwelchem Hirn stammen, das von der Sünde befleckt ist. Aber in der Bibel ist das kein schmutziger Gedanke, dass es in der Ordnung Gottes, auch in der Ehe, nichts Schlechtes ist. Was Gott rein gemacht hat, das sollen wir nicht schmutzig machen. Also, dass das einmal ganz klar ist und manches, was sich damit verbindet, auch die ganze Marienlehre, wo Maria als Mutter Gottes dargestellt wird und sie auch dann noch gar das Dogma kam, dass auch die Maria im Mutterleib der Anna schon unbefleckt empfangen wurde. Da ist ja nochmal oben eins draufgesetzt. Das ist ja Maria Empfängnis am 15. August. Verstehen Sie? Es bezieht sich ja nicht auf die Geburt Jesu, sondern nochmal auf die Zeugung der Maria. Das sind alles Dinge, die erst sehr, sehr spät im Mittelalter entstanden sind, in der Bibel überhaupt keinen Grund haben. Und wir lesen jetzt den Bibelabschnitt und wollen einfach am Wort Gottes entlang gehen. Heute an Matthäus, in 14 Tagen am Lukas-Evangelium, dann haben wir die zwei hauptsächlichen Stellen. Matthäus 1, Vers 18 bis 24. Matthäus 1, Vers 18 bis 24. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm. Das Wort, das hier steht, heißt gerecht. Josef aber war gerecht. Man meint, er sei ein Frömmler gewesen. Josef war in seinem ganzen Tun mit den Geboten Gottes im Einklang. Ganz wichtig für den Zusammenhang jetzt. Und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte sie aber heimlich zu verlassen. Also was war ein Gerechter, der fies handelt? Haben Sie das verstanden? Ist doch schuftig, wenn er eine schwangere Braut sitzen lässt. Er war gerecht und wollte sie nicht in Schande bringen. Ja, warum bringt er sie in Schande und darum verlässt er sie? Wir wollen es klären. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Also es geht um die Erfüllung des Gotteswortes. Und Gott macht solch eine Sache, weil er seinem Wort treu bleibt. Und wenn Gott sein Wort nicht bricht, dann hat das für uns eine ganz große Bedeutung, dass man sich so auf das Wort Gottes verlassen kann. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Interessant, im Vers 18 Jesu Christi, schon hier gebraucht, der Titel Jesus, Messias heißt es eigentlich, der Messias Jesus, die Geburt des Messias Jesus geschah aber so. Jetzt ein kurzes Wort zu den Bräuchen in Israel. Ich habe ja das Thema schon früher mal behandelt hier und habe es dann auch vor allem mit den jungen Leuten im Jugendbibelkreis behandelt. Das hat einen furchtbaren Reinfall gegeben. Ich habe gemeint, das sei gerade für junge Leute wichtig, was sagt die Bibel über voreheliche Geschlechtsverkehr und so weiter. Und die jungen Leute sind dann an der völlig falschen Stelle eingestiegen und sagten, die Bibel, das kann doch gar nicht sein, dass Gott so hart ist und so weiter. Die haben gar nicht begriffen, dass ich ihnen eigentlich die Ordnungen Gottes mal zeigen wollte. Also was heißt das? Sie war vertraut mit einem Manne. Das Wort Verlobung deckt das nicht. Bei uns ist ja auch die Verlobung nicht überall gleich angesehen. Ursprünglich war die Verlobung das kündbare Verhältnis vor der Ehe, die dann unkündbar war. Vertraut im israelischen Verständnis war eine Braut. Im Grund war der Ehevertrag fertig und es folgte die Heimholung. Also bevor die Ehe vollzogen wurde, die hat dann erst stattgefunden, wenn die Braut in das Haus des Bräutigams geholt wurde. Die Maria war fest zugesagt, aber noch nicht eben in der Familiengemeinschaft und dadurch noch Jungfrau. Gut. Wie war das überhaupt in Israel? Wir schlagen mal jetzt auf, weil immer die jungen Leute sagen, der Bibel ist das nicht geklärt. Ihr hört das dauernd in allen frommen Kreisen, in jedem EC, in jedem pietistischen Kreis. In der Bibel ist doch der voreheliche Geschlechtsverkehr nicht verboten und so weiter. 5. Mose 22, Vers 20. Es ist nicht um uns einzuengen, sondern um uns zu helfen. Das ist wichtig. 5. Mose 22, Vers 20. Ich lese nicht den ganzen Zusammenhang, das geht ganz schlimm um Vergewaltigung und um alle Probleme, die es in dieser Welt leider hier gibt. Aber nun, Vers 20. Ist aber die Wahrheit, dass das Mädchen nicht mehr Jungfrau war? Wenn das der Mann in der Hochzeitsnacht feststellt, so soll man sie heraus vor die Tür des Hauses ihres Vaters führen und die Leute der Stadt sollen sie zu Tode steinigen, weil sie eine Schandtat in Israel begangen hat und in ihres Vaters Hause Hurerei getrieben hat, so sollst du das Böse aus deiner Mitte wegtun. Wenn sie wissen, dass das die Tora ist, die heute bindend ist für jeden religiösen Juden, dann wissen sie, wie degeneriert wir sind. Aber dass es dann fromme Leute gibt, die meinen, sie stehen auf dem Boden der Bibel und sagen, in der Bibel sei es gar nicht geklärt. Ich könnte Ihnen eine ganz andere Stelle aus der Tora zeigen. Es ist völlig undenkbar aus dem ganzen Zusammenhang, bloß ist ein ganzer Extremfall, der hier überhaupt erwähnt wurde. Leider ist heute unsere Gesellschaft schon so, dass die jungen Leute dauernd in Situationen kommen, die es ihnen schwer machen. Das ist das Problem. Weil auch die Familie gar nicht mehr dafür sorgt und deshalb ist das so eine Schwierigkeit. In Israel waren die Voraussetzungen auch meist gar nicht so, dass es eine Gefahr wurde für die jungen Leute. Und nun wird ganz unbefangen erzählt. Es wird hier gar nicht irgendwie mit einer Schwierigkeit das rum erzählt. Der Josef hatte mit seiner Maria keinerlei Geschlechtsgemeinschaft vor der Ehe, bevor er sie heimholte. Offenkundig. Wie alt war die Braut? 14 Jahre in Israel normalerweise. Auch schon darum war es gar keine große Gefahr. Und er stellt plötzlich fest, sie ist schwanger. Und da er wusste, von mir kann es nicht sein, er war ein gerechter Mann, blieb nur eine Möglichkeit. Mädle, mit wem hast du geschlafen? Da hat ja auch seine 7 Sinne beieinander gehabt. Also irgendwas stimmt nicht mehr. Und die hat unter Tränen gesagt, absolut nichts. Die konnten sich nicht verständigen an dieser furchtbaren Sache. Eine furchtbare Not. In einer Bibelauslegung steht was ganz Tolles drin. Ich glaube, beim Gerhard Meyer, dass er sagt, so sind Gottes Wunder. Gottes Wunder machen uns nicht groß, sondern klein. Die Welt versteht das gar nicht. Wir sehen Gottes Wunderhand, aber sie treiben uns auch oft in die Verzweiflung. Das Handeln Gottes wird erst später irgendwie mal groß sichtbar. Und wir sehen hier eine furchtbare Not, in die zwei hineingestürzt sind. Und was die Maria für einen Glauben hat. Wie die große Weihnachtsgeschichte hier beginnt und man steht in Ehrfurcht und Anbetung davor. Wenn Sie was Gutes lesen wollen, lesen Sie etwa bei Helmut Thielecke, ich glaube, eine ganz wunderbare Auslegung, am liebsten hätte ich die bloß vorgelesen, wo er überhaupt nicht an den Problemen hier stehen bleibt, sondern einfach sagt, was das bedeutet. Dass von oben herein etwas kommt in diese Welt. Und wie er da sagt, was Erlösung bedeutet und wie hier Gott wirklich handelt. Gott kommt ins Fleisch. Es ist ja wichtig, dass wir das immer wieder sehen. Es geht ja in dem allem, dass hier in unser armes Fleisch und Blut Gott hineintritt. Natürlich hätte es Gott auch anders tun können. Dem allmächtigen Gott ist kein Ding unmöglich, aber er hat diesen Weg benutzt. Und er benutzt hier den jungfräulichen Leib. Und warum soll man das nicht sagen, dass das eine Würde einer Frau ist? Möchte hier niemand wehtun. Aber es ist doch auch was, was hier da steht in der Bibel, wie Gott in dem Leben dieser Maria redet. Und nun, der Josef weiß nicht, was er tun soll. Und warum wollte er sie nun heimlich verlassen? Warum will er sie nicht in Schande bringen? Sie war doch in der Schande. Das Problem kam jetzt. Der Josef hat eine Braut, die er noch nicht heimgeholt hat. Und Irgendwann muss er vor seiner Verwandtschaft sagen, die erwartete Kind. Und mit dem ganzen Ernst Israels, Josef, was bist du für einer, bricht's über ihn herein. Und er muss sagen, Entschuldigung, ich kann doch über die Dinge gar nicht reden. In Israel war es geregelt, wenn solch ein Extremfall passiert, wir wissen überhaupt nicht, dass so ein Fall es gab, aber zum Glück steht in der Tora, im Gesetz, eine Lösung drin für diesen Extremfall. Was ist, wenn eine Frau sagt, ich kriege ein Kind, aber kein Mann war bei mir? Das wäre eine geschickte Ausrede, dass sie sagt, es kommt von Gott. Und damit es ja niemand tut, gab es eine Regelung in der Tora, von der wir nicht wissen, ob sie je irgendwann angewandt wurde, aber die jeder Junge wusste. Nämlich, die müssen wir jetzt aufschlagen, das sogenannte Eifersuchtsgesetz, 4. Mose 5. Vers 12, wenn irgendeines Mannes Frau ihm untreu wird, und bezieht sich jetzt auf die Ehe, auf den anderen Fall hätte man es noch gar nicht denken können, aber der Fall war natürlich in diesem Fall noch extremer. Wenn irgendeines Mannes Frau ihm untreu wird und sie an ihm versündigt und jemand bei ihr liegt und es bliebe dem Mann verborgen und es würde nicht entdeckt, dass sie unrein geworden ist und es ist kein Zeuge da, denn sie ist nicht dabei ergriffen worden und der Geist der Eifersucht kommt über ihn. Dass er auf seine Frau eifersüchtig wird, sie sei unrein oder nicht rein, dass er sagt, da war irgendwas los und ich kann mit der Frau nicht mehr zusammenleben. Jetzt muss das in der Volksgemeinschaft geklärt werden. So soll der Mann sie zum Priester bringen und ein Opfer ihretwegen darbringen, ein Zehntel Scheffel Gerstemehl, und er soll kein Öl darauf gießen, noch Weihrauch darauf tun, denn es ist ein Eifersuchtsopfer, ein Erinnerungsopfer, das Schuld ans Licht bringt, und der Priester soll sie heranführen und vor den Herrn stellen und heiliges Wasser nehmen, in ein irdenes Gefäß und Staub vom Boden der Stiftshütte ins Wasser tun, und er soll die Frau vor dem Herrn stellen und ihr Haupthaar lösen und das Erinnerungsopfer, das ein Eifersuchtsopfer ist, auf ihre Hand legen. Und der Priester soll in seiner Hand das bittere, fluchbringende Wasser haben. Er soll die Frau beschwören und zu ihr sagen, hat kein Mann bei dir gelegen und bist du deinem Mann nicht untreu geworden, dass du dich unrein gemacht hast, so soll dir dies bittere, fluchbringende Wasser nicht schaden. Wenn du aber deinem Mann untreu geworden bist, dass du unrein wurdest und hat jemand bei dir gelegen außer deinem Mann, so soll der Priester mit einem Verwünschungsschwur die Frau beschwören. Und der Josef weiß, die ganze Mannschaft sagt, jetzt muss ich hinauf zum Tempel. Jetzt muss mit einer Maria das über dir ergehen lassen. Und dann kommt's raus, das wird Gott ins Licht bringen. Und du wirst sehen, deine Maria sagt, wer es war. Und die Schande wollte der Josef nicht machen. Es gibt überhaupt nicht Sinn. Er wollte ihr das Furchtbare ersparen, dass er sie im Tempel von Jerusalem vor der versammelten Mannschaft vorführt. Und die Maria sagt, ich habe dich angeschwindelt, da war eine Liebesaffäre. Verstehen Sie? Die Schande wollte er nicht zu mir. Er sagt, lieber hau ich ab. Also nicht der fiese Mann, der sich der Verantwortung entzieht, sondern der sagt, ich habe mit der Sache nichts zu tun, es kann nur etwas vorliegen, so aufgeklärt war er. Sagt, also gut, denn diese Zeremonie war vorbei. Der Herr mache deinen Namen zum Fluch und zur Verwünschung unter deinem Volk, dadurch, dass der Herr deine Hüfte schwinden und deinen Bauch schwellen lässt, so gehe nun das fluchbringende Wasser in dein Leib, dass dein Bauch schwelle und deine Hüfte schwinde. Und die Frau soll sagen, Amen, Amen. Dann soll der Priester diese Flüche auf einen Zettel schreiben und mit dem bitteren Wasser abwaschen. Und soll der Frau zum Trinken geben und so weiter, das Eifersuchtsopfer. Jetzt verstehen Sie, warum das war nicht für jeden Juden klar. Matthäus schreibt für Judenchristen. Die kannten alle die Zeremonien. Für uns muss man das erklären. Darum sagt nun Josef, ich ziehe mich aus der Affäre. Sie brauchen nie bei Ungläubigen über dieses Thema reden. Diskutieren Sie bitte nie über Zweifeln. Diskutieren Sie mit ihnen über Jesus, der lebt. Aber für uns als Bibelleute ist mal wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Es könnte ja eine Blockierung unseres Glaubens sein. Und nun redet Gott zu dem Josef. Und ich möchte heute Abend sagen, das geht doch mir nicht darum, irgendwelche Wunden aufzureißen in ihrem Leben oder sie zu belasten oder Menschen anzuklagen oder Sünden aufzudecken, sondern was wir heute Abend lernen sollen, ist die großartige Maria, eine Frau von einer wunderbaren Feinheit, die weiß, Gott handelt an mir und die Stille hält und die Gehorsam lernt. Wir Christen, evangelischen Christen, haben eine Marienverehrung in ganz anderer Weise. Das Vorbild der Maria. Übrigens, das Bild, das die Bibel von Männern und Frauen zeichnet, ist ganz anders, als heute die Feministen uns erzählen. Weil der Josef war ja auch eine komische Randfigur. Er ist ja nicht dieser Mann, dieser evangelikale Haustyrann. Nicht? Er ist ja einer, der sich in der bescheidenen Rolle begnügt. Er muss den Namen hergeben, gibt noch seine Abstammung aus dem Geschlechte Davids her. Und doch Jesus ist gar nicht so leiblich aus der Nachkommenschaft Davids geboren, weil er ja gar nicht beteiligt war. Und doch erzählt die Bibel unbekümmert, dass Maria noch 6 andere Kinder hatte später, also anders als die katholische Kirchenlehre. Und mir geht es darum, jetzt einfach zu sehen, wie die Bibel den Josef nimmt. Der Josef, der einfach sagt, ich stehe zu dir, und er geht den Weg und lässt die Leute reden, was sie wollen. Das ist ihm nicht wichtig. Und der Weg nach Bethlehem war dann wirklich nicht leicht mit der schwangeren Maria. Aber er ist ein Gehorsamer. Und der Josef ist ein Vorbild im Glauben. Weil er auch einfach Gott glaubt und vertraut und gehorcht. Die Maria des Herrn Magd, der Josef, zwei Gestalten. Und das kann man nur in der Adventszeit richtig schön sehen, wenn man einmal auch diesen Bibelabschnitt nicht dauernd überschlägt und ein wenig mit errötendem Kopf dann auf die Seite schiebt, sondern sich dem stellt. Das Geheimnis wird in der Bibel nicht gelüftet. Es heißt bloß durch den Heiligen Geist. Das ist Gottes Schöpfungsmacht. Heiliger Geist heißt Gottes Gegenwart, er handelt. Gut, jetzt, warum nimmt dann Gott die Jungfrau, warum nimmt er nicht eine andere Möglichkeit der Zeugung und der Geburt? Es geht um die Verheißung in Jesaja 7, Vers 14. Vielleicht sollten wir die auch noch einmal aufschlagen. Jesaja 7, Vers 14. Der König Ahas war bedroht von den Syrern. Aramäer und Syrer hatten ihn in der Mangel und er war im Druck und hat dann sich gesorgt um seine Wasserleitung und dann ist ihm Jesaja entgegengegangen mit seinen beiden Söhnen Schirjaschub und wie hieß der andere, Raubebald und Eilebeute. Und dann hat er gesagt, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Und dann sagt Gott, wird euch noch ein Zeichen geben, dass ihr ihm glauben könnt. Er wird euch dieses Zeichen geben. Ihr wollt gar kein Zeichen. Ein Zeichen heißt ein Beweis. Die Juden wollen immer einen Beweis haben. Da gibt er euch ein Zeichen. Und darum sollen wir das Zeichen Gottes auch nicht gering achten. Gott sagt, ich nehme etwas ganz Extremes. Und darin will ich meine Macht zeigen. Und jetzt ist uns das ganz peinlich. So extrem wollte er es gar nicht. Die Juden fordern immer Zeichen. Und Gott sagt, ich gebe euch eins. Ist euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht, müsst ihr auch meinen Gott müde machen. Darum wird euch der Herr selber ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Es ändert überhaupt nichts, ob ich das junge Frau und Jungfrau, weil es in der Sache, im Wortgebrauch genau das natürlich meint. Weil es in Israel das überhaupt nicht gab. Nochmal was, weil das für unsere Zeit immer der Anstoß ist. Ja, aber das kann doch gar nicht sein. Erinnern Sie sich, dass im Evangelium Johannes 8 drinsteht, dass sie zu Jesus eine Frau führten, die sie steinigen wollten, weil sie im Ehebruch ertappt war. War noch zur Zeit Jesu gang und gäbe. Es gab in Israel nur in extremen Randfällen diese Moral, die heute bei uns die gängige ist. Das muss man einfach mal biblisch wieder klar sehen. Und deshalb ist auch hier völlig klar gemeint, das ist Gottes Zeichen und er wird heißen Immanuel. Nun hat sich dieses Wort ja nicht buchstäblich erfüllt, denn er wurde Jesus genannt und nicht Immanuel. Da sehen wir, wie Gott seine Verheißungen einlöst. Gott löst sie nicht so ein, wie wir meinen, genau im gleichen Sinn, sondern im Typ ist es Richtige, sage ich immer, im Typ. Die Erfüllung ist da, da kommt die Geburt von der Jungfrau und dann kommt das, Gott mit uns und es zielt schon auf die Erlösung. Was heißt Jesus, heißt Gott hilft. Es geht also nicht um die, auch Immanuel ist gar nicht als Name gemeint, sondern in der wunderbaren Erlösung, die er schaffen wird. Und das, was Matthäus schon hier so schön wiedergibt, er wird eine Erlösung schaffen für die Sünden der Menschen. Das wird die Not sein. Von der er sie befreit, das ist ein Programm und es geht in der ganzen Geburt nicht um irgendein losgelöstes Ereignis und darum brauchen wir uns auch mit unseren Gedanken gar nicht dort festhalten, sondern wir müssen wissen, dass Gott handelt, weil er eine Welterlösung schaffen will. Vorhin so schöne Konfirmandenstunde gehabt, wir haben nochmal die Predigt repetiert, ob die überhaupt was mitnehmen, das ist für mich immer interessant und ich hatte am ersten Gottesdienst das Beispiel von den Rauschgiftsüchtigen vergessen zu erzählen, von der Eva Maria Haselmann, die in Frankfurt bei dem Haus Lebenswende sagt, das Schlimme sei jetzt, dass unausweichlich das Methadon kommt. Man sagt einfach in unserer Gesellschaft, Rauschgift kriegen wir nicht mehr weg und dann ist besser, die holen sich das beim Arzt. Und was jetzt ist, damit werden Hunderttausende in der Rauschgiftsucht gehalten, es gibt überhaupt keine Befreiung mehr. Denn vom Methadon kriegt man gar keinen mehr los. Das ist noch viel schlimmer als Heroin. Die Bindung ist noch schwerer. Und sie sagt, darüber hinaus wird bis in ein paar Jahre in der Kneipe, in der Ecke, kann man seine Heroine bekaufen, wenn man sagt, lieber eine saubere Spritze, als dass sie AIDS kriegen. Dass man immer dann sagt, also lieber, dass sie abtreiben bei der Kurpfuscherin, treibt sie lieber beim Arzt ab. Aber dass die ganze Sache nichts ist, das verliert das Volk darüber. Und so wird es werden bei der Rauschgiftsucht. Das habe ich im zweiten Gottesdienst nochmal erklärt, im ersten hatte ich es vergessen, es war auch genug gesagt. Und habe mit den Konfirmanden nochmal kurz darüber gesprochen und waren sie also hell empört und haben gesagt, es ist doch viel wichtiger, dass die keine Ansteckung kriegen, warum soll die nicht Rauschgift haben, jeder wie er will und so weiter. Ich habe gedacht, es ist eigentlich bei uns schon fast verloren, dass es eine Erlösung geben muss, dass das Böse erlasst ist. Ich habe kaum einen Konfirmanden zeigen können, der sagt, die sind doch gar nicht glücklich. Glaubt ihr, dass ein Besoffener glücklich ist? Glaubt ihr, dass einer, der im Gefängnis sitzt, weil er einen totgeschlagen hat, Lust hat? Dass man Erlösung braucht, dass das Leben ein ganz anderes Ziel hat, fast ist schon in unserer Gesellschaft, ist doch recht, darf doch jeder machen, was er will, und wenn es ihm Spaß macht, und sagt, einer hat einen sehr provozierend, der saß in einem Raum auf der Seite, sagt, ja nett, die wollen einen ein bisschen reizen, das macht mir auch Spaß, ich reize auch wieder ein bisschen. Aber es ist ganz nett, mit ihnen darüber zu diskutieren, also sagen, ja, aber wenn es Spaß macht, dürfen sie machen, was sie wollen. Warum soll die kein Methadon nehmen? Dürfen auch Heroin nehmen. So jedem sei es Privatsache. Und das Evangeliumsbotschaft. Für den, der es hören kann, es gibt eine Erlösung. Und dann sagt einer Konfirmanden, aber vom Kircherennen wird man auch nicht frei. Und vom Bibellesen auch nicht. Und dann haben wir gelesen die Geschichte vom Besessenen, wie Jesus frei macht durch sein Wort. Er hat Macht. Und das geht ja heute Abend darum, nicht irgendwo wieder in einer Wunde rumzustacheln, sondern wo unsere Bindungen sind, dass Jesus uns reinigt und heiligt. Es gibt auch nicht einen verklärten Stand der Jungfräulichkeit, sondern es gibt eine Gerechtigkeit, die ich im Herrn habe und eine Vergebung, die ich im Herrn empfange, der mein Leben reinigt und heiligt. Und dazu ist Jesus gekommen. Und das ist das letzte Ziel. Darum sollen wir das auch nicht zum Predigtthema machen und in die Mitte unserer Verkündigung stellen. Das ist das Zeichen von Immanuel. Nun, ich möchte schließen. Es geht darum, dass Gott ins Fleisch kommt. Es geht um das Geheimnis Jesus. Ich habe mich gefreut, wie ich am Adventsabend mit jemandem sprechen konnte, gleich im Eingang, jemand, der noch nie in unserer Kirche war und auch schon lange keine Kirche besuchte. Ich komme mit dem Glauben nicht klar. Dann habe ich gesagt, ach, ich würde mit Ihnen bloß gern über Jesus reden. Das ist mir das Große. Und denken Sie einfach über Jesus nach. Er ist so wunderbar. Und wenn Sie Jesus erkennen, immer mehr aus dem Bibelwort, dann können Sie nur ihn anrufen, ihn lieben. Und so wollen wir auch nicht in den Problemen unseres Glaubens stehen bleiben, sondern immer wieder das Geheimnis ahnen. In Jesus kommt die ganze Fülle Gottes zu uns. Das will auch dieses Geheimnis sagen. Klären kann es uns gar nichts. Aber es ist in der Treue geschrieben. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Oder wie der Paulus sagt, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Das will er auch tun. Und es ist ganz anders als in unserem Leben. Wunderbar und groß. Und er ist der Gott und Herr. der unser Leben überreich beschenken will. Ich hoffe, dass Sie das entdecken in diesen Weihnachtstagen. Sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Da hat Gott wirklich alles Wunderbare hineingelegt. Schon jede Menschwerdung eines Kindes ein Wunder, wie erst im Kommen des Gottessohnes Jesus. Und ich finde das doch einmal wichtig, dass wir das heute Abend so behandelt haben und durchgenommen haben. Darf Ihnen also nochmal sagen, wenn Sie was suchen mehr, überhaupt die Auslegung von Helmut Thielicke zum Glaubensbekenntnis sind überhaupt sicher eine ganz wunderbare Hilfe für den, der nochmal einen Religionsunterricht für Erwachsene machen will. Da hat man eine ganz große Bereicherung, weil Thielicke das immer auch in den Lebensbezügen darstellt und in biblischer, absoluter Treue und Verbindlichkeit. Ich denke, dass es das auch in Taschenbuchausgabe heute preisgünstig gibt. Wir haben es nicht auf dem Büchertisch. Wir haben es nicht auf dem Büchertisch. Wir könnten gucken, ob wir es nochmal hertun, aber das ist vielleicht im Moment das Beste. Aber vielleicht haben Sie eine ähnliche Auslegung, auch die von Helmut Lamparter ist sehr gut über das Glaubensbekenntnis. Aber am wichtigsten ist, dass man das in der Bibel fasst. Wir würden in 14 Tagen nur noch die Schilderung des Lukas durchnehmen, zum gleichen Thema, wie die Maria zu Elisabeth kommt. Das ist schon wegen einer Kleinigkeit auch wichtig. Die Elisabeth war eine Verwandte, dann war sie in naher Verwandtschaft mit einem Priestergeschlecht. Wenn Sie es mal lesen, glaube ich, im dritten Buch Mose kommt das, wie die ganzen Reinheitsvorschriften ganz besonders streng waren, auch für die Verwandten des Priestergeschlechtes. Dann verstehen Sie erst, dass alle anderen Gedanken, die irgendwo in unserem unreinen Hirn kommen, wirklich nicht von der Bibel gedeckt sind. Und ich habe das heute Abend deshalb so stark gesagt, damit Sie manchen jungen Leuten helfen können und ihnen ein wenig vielleicht Wegweiser sein können, damit sie nicht manche Not durchmachen müssen. Deswegen habe ich so gesagt, dass es in der Bibel eindeutig angesprochen ist und auch geklärt ist. Aber das Thema ist, dass Jesus kommt, der uns errettet von unseren Sünden und der eine vollgültige Erlösung schafft.